Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Haben Sie schon mal ein Buch verstanden? Ich dachte das schon ein paar Mal bei mir, aber jetzt habe ich von der Philosophin Bettina Stangnet gelernt, dass niemand Bücher wirklich versteht. Darüber schreibt sie in ihrem neuen Buch Club der Dilettanten. Das habe ich ja dann wahrscheinlich auch nicht kapiert und über diese Problematik rede ich gleich mit Bettina Stangnet. Wir reden jetzt hier über ein Buch, das sich mit dem Lesen beschäftigt. Das passt prima in eine Büchersendung wie die Lesart hier. Und interessanterweise kommt dieses Buch gleich im Titel mit ein paar Provokationen daher. Club der Dilettanten heißt das Buch. Damit sind wir Leserinnen und Leser gemeint. Und der Untertitel ist, warum niemand Bücher wirklich versteht, aber trotzdem jeder beim Lesen lernt. Die Philosophin Bettina Stangnet hat dieses Buch geschrieben. Von ihr gibt es schon andere Bücher über das Böse, über das Lügen oder auch über das Hässliche. Und sie ist jetzt in Hamburg für uns im Studio. Guten Morgen nach Hamburg, Frau Stangnet.
Guten Morgen.
Da habe ich doch gleich mal Fragen zu eben diesen Provokationen des Titels. Wie sehen Sie sich selbst? Gehören Sie auch zum Club der Dilettanten, was das Lesen angeht?
Ja, die Autoren gehören zum Club der Dilettanten. Auch wir verstehen Bücher nicht wirklich. Und zwar nicht nur die Bücher, die wir lesen, sondern auch die, die wir schreiben.
Was heißt denn wirkliches Verstehen von Büchern dann?
Na, wir erzählen uns ja viele Märchen darüber, was Lesen ist und was Bücher sind. Also wir glauben ja, dass wenn alle Kinder lesen können und möglichst ganz viele Bücher lesen und auch wir Erwachsenen das ständig tun, dass die Welt dann automatisch besser wird. Haben Sie diesen Eindruck?
Dass die Welt besser wird, nur begrenzt, würde ich mal sagen.
Ja, eben. Also wir haben einfach eine ganz große Hoffnung und wir erzählen auch den Menschen, dass es etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges ist, Bücher zu lesen, weil sie nur dann Zugang haben zur Welt, zur Karriere, zur Gesellschaft, auch zur Demokratie. Und das setzt ja voraus, dass Bücher wirklich das können und das Lesen wirklich das ist. Und meine Frage, Sie haben es gesagt, ich bin Philosoph, meine Frage war, was ist denn Lesen überhaupt? Was ist ein Buch überhaupt? Im Moment haben wir ja eine ganz große Panik. Was passiert denn, wenn die Leute alle nur noch im Internet rumsurfen und keine Bücher mehr lesen? Das ist ja so eine Frage. Und da muss man sich einfach fragen, was ist das denn überhaupt, worin wir so große Hoffnungen setzen?
Das ist dann sozusagen die Grundfrage Ihres Buches. Und können Sie uns ein bisschen beschreiben, durch welche Themen Sie das dann durchziehen, dieses Nachdenken in Ihrem Buch? Wie haben Sie das organisieren wollen für Ihr Buch?
Also ich habe mich zunächst einmal geärgert, das ist meist der Anfang, oder gewundert, das ist nicht so ein großer Unterschied, darüber, was eben gesagt wird über Leser. Also was die einen Leser über die anderen Leser sagen. Also man liest falsch, man liest die falschen Bücher, man liest die Bücher einen von falschen Autoren. Es wird ständig kritisiert, es wird ständig gesagt, du als Leser hast alles nicht richtig verstanden. Das setzt natürlich voraus, dass man selber was richtig verstanden hat. Und das müsste man erklären. Und darum versuche ich eben zunächst zu sagen, was tut der Leser, wie kann es sein, dass jeder das gleiche Buch aufmacht, aber jeder nur sein eigenes wieder zumacht, dass der Leser die Bücher schafft, während er liest. Wie kann es sein, dass ein Autor manchmal überrascht ist und positiv überrascht ist über das, was ihm seine Leser über sein eigenes Buch erzählen, das er doch eigentlich besser kennen müsste als sie? Wie kann es sein, dass wir immer noch Angst davor haben, dass ein einziges Buch die ganze Welt verheeren kann? Die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, ist selbstverständlich die, wo ist denn nun der wahnhafte Unterschied zwischen einem E-Book und einem elektronischen Lesen und einem realen Buch und warum verteufeln wir das, was ich nicht tue? Das sind die Fragen, die ich mir stelle und warum wollen wir ständig über Moral reden dabei?
Bevor wir zur Moral kommen, würde ich gerne auch ein bisschen deutlich machen, was für eine Art Buch dann bei Ihnen dabei rausgekommen ist. Sie haben zum Beispiel, wo andere Bücher ein Inhaltsverzeichnis haben, haben Sie ein Besuchsprogramm aufgeschrieben. Und zum ersten Teil, zum Empfang heißt dieser erste Teil, da schreiben Sie, ich zitiere das mal ein paar Zeilen, da würden einen erwarten, einige Zeilen, in welchen die Leser den dezent nahegelegten Verdacht hinterfragen können, ob die Gastgeberin etwa auch sie zu den Dilettanten zählt, aber in jedem Fall ganz allein dafür verantwortlich bleiben, wenn sie das kränkend fänden. Das hat so eine barocke Umständlichkeit.
Ja, klar. Also komme ja aus dem 18. Jahrhundert, also insofern darf ich das auch.
So alt sind Sie doch gar nicht, Frau Stangnet. Aber Sie machen auf jeden Fall klar, dass Ihr Buch was Verspieltes auch hat, ne?
Ja, natürlich. Also für mich, in meiner Auffassung, ist Lesen eines Buches immer ein Spiel. Ein Buch ist ein Angebot für den Leser, also nicht unbedingt vom Autor, aber es ist zunächst mal da, eine gute Zeit zu haben und für sich das Allerbeste aus dieser Zeit herauszuholen. Denn Zeit ist das Kostbarste im Leben, was wir haben. Und wie man das als Leser besser für sich nutzen kann, als so zu tun, als wäre man Kritiker, wovon man nichts hat, außer vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, eitlen Spaß. Darum geht es halt. Also ich behaupte, Philosophen können etwas, was Leser oft nicht, sich nicht trauen. Wir können egoistisch lesen. Also man kann sagen, ich will was davon haben, dass ich lese.
Das heißt, Sie sind die besseren Leser oder wie?
Nein, aber es ist ein Modell zu lesen, dass wir alle tun können, dass wir alle machen können und das nicht so viel kostet, wie andere Menschen behaupten. Es kostet nicht, dass sie erst studieren müssen. Es kostet auch nicht, dass sie lesen müssen, sodass sie eine Eins in der Schule bekommen. Wenn sie als Mensch lesen, dann tun sie das genau wie ich auch. In der Regel ja privat. Sie tun das ja für sich selber. Es ist ihre Zeit und sie haben die Wahl, auch ob sie das machen oder nicht. Wenige Menschen haben einen Vertrag zu lesen, so wie Sie. Sie müssen mich interviewen, also müssen Sie vorher das Buch gelesen haben. Tut mir leid. Also das ist eine.
War nicht so schlimm.
Das freut mich sehr. Nein, es ist halt ein Buch ist ein Spiel und wenn man die Anleitung zum Spiel hat, dann macht's mehr Spaß und man hat mehr davon. Und das ist der Versuch, so eine Anleitung nahezulegen. Und das kann man, glaube ich, nur spielerisch. Denn wie sollen Sie das sonst machen? Sie können ja kein Buch darüber schreiben, was es heißt, ein Buch zu lesen, wenn man gleichzeitig sagt, das verstehen Sie vermutlich anders, als ich es geschrieben habe.
Ich würde gerne über Ihre Grundannahme dann ein bisschen mit Ihnen reden. Sie haben es ja schon klar gemacht, also diese Grundannahme, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn alle Leute mehr Bücher lesen würden. Jetzt wird für das Lesen ja immer gerne angeführt, dass man doch Empathie lernen würde durch Lesen. Also wenn man lesend in die Welt anderer Menschen eintritt, wenn man miterlebt, wie andere Menschen lieben, leiden, lachen und so weiter, Menschen vielleicht sogar, die man sonst als fremd wahrnehmen würde oder als bedrohlich sogar. Diese Empathiethese, halten Sie die auch für eine Illusion?
Ja, und zwar halte ich die oft für eine Illusion, nicht nur beim Lesen. Also es stimmt zwar, dass wir Menschen Empathie haben, aber bekanntlich hat auch ein herausragender Folterer Empathie, sonst wäre er kein herausragender Folterer. Auch er kann sich hineinversetzen in einen anderen Menschen. Das ist offenbar ja nicht das, was wir uns vorstellen, wenn wir so die Empathie feiern. Die Sache ist genau wie in allen anderen Bereichen auch. Es kommt darauf an, wie Sie das nutzen, ob Sie das wollen. Wenn man zum Beispiel als Schüler ein Buch lesen muss, wie Goethes Werther, und Sie sind beispielsweise ein junges Mädchen, dann ist das mit der Empathie deutlich schwieriger, als wenn Sie ein Junge sind. Zum Beispiel. Und trotzdem würde ich ja sagen, Sie können was davon haben, wenn Sie dieses Buch lesen. Aber es hängt eben sehr viel mehr vom Leser ab und von dem, wie man liest, was man vom Buch hat, als wir sagen.
Also aber es hängt doch auch, Entschuldigung, von dem Angebot ab, das mir ein Buch macht. Also ich muss jetzt daran denken, dass für mich zum Beispiel jetzt in meiner Biografie, ich habe viele Bücher gelesen, die von migrantischen Erfahrungen zum Beispiel in Deutschland erzählen. Das ist eine Lebenswelt, die mir sonst nicht zugänglich wäre. Und durch diese Romane, die ich da gelesen habe, habe ich sehr viel besser verstanden, glaube ich jedenfalls, wie es Menschen mit einer Migrationsgeschichte hier bei uns geht. Das wäre mir nicht zugänglich gewesen, wenn diese Bücher dieses Angebot nicht gemacht haben. Klar muss ich es annehmen, aber
genau, und Sie müssen das wollen. Sie müssen es darum lesen. Wenn Sie jetzt so ein Buch nur lesen, weil Sie beispielsweise, also wir haben ein anderes Beispiel in der deutschen Geschichte, nämlich den Antisemitismus. Wenn Sie also Bücher nur deshalb lesen, um wieder herauszufinden, wo die jüdische Weltverschwörung ist, dann werden Sie sie überall hineinlesen können. Das ist das Erstaunliche an Texten, dass sie wirklich mit uns als Leser in einer Interaktion sind, obwohl sich dieser Text gar nicht verändert. Der Text ist ja teilweise über hunderte von Jahren gleich und trotzdem ist er für jeden Leser sein Text in dem Moment, wo er ihn liest. Denn ansonsten ist es ja tot und zwischen zwei Buchdeckeln. Und wie genau das geschieht, darüber muss man ein bisschen mehr nachdenken und ein bisschen mehr sagen, als wir das in den Jahren vorher gemacht haben, einer gegenseitigen Annäherung von und so. Es ist nicht ganz so romantisch, wie man sich das vorstellt.
Sie schreiben allerdings selbst, ich zitiere, Stangnet, um jetzt Stangnet gegen Stangnet ins Feld zu führen.
Nur zu.
Wer liest, der erlebt Denken, Seines und Anderes. Immerhin, ja, also es muss jetzt nicht zur Empathie führen, aber es trainiert jedenfalls den Denkmuskel.
Genau, das ist der Punkt. Ich meine, Sie haben ja den Titel vorgelesen. Wir verstehen Bücher nicht wirklich, aber trotzdem machen die was mit uns. Und zwar warum? Weil Denken nur im Kopf stattfindet, und zwar in meinem. Denken findet vielleicht auch in Ihrem Kopf statt, kann ich aber nicht sehen. Und Denken findet auch nicht in einem Text statt, der steht einfach nur da. Also müssen Sie dieses Denken aktualisieren, so gut Sie es können, in Ihrem Kopf, mit Ihrem Kopf. Und Sie lassen das zu, dass sich Ihr Denken neu strukturiert, dadurch, dass ein Text anders strukturiert ist. Und in dieser Form findet eine Erfahrung statt. Sie erleben Ihren Denkapparat, Ihr Hirn, aber nicht nur das. Sie erleben sich anders plötzlich, wenn Sie das zulassen, dieses andere Denken. Ob das jeweils genau das Denken ist, das der Autor hat, ist eine ganz andere Frage. Aber in Ihnen geschieht was und damit eben auch eine Beweglichkeit. Das ist so etwas Ähnliches, als wenn man unterschiedliche Kleidungsstücke anzieht. Die Erfahrung haben viele von uns ja, dass wenn man sich zum Beispiel sehr festlich anzieht oder wenn man sich sehr sportlich anzieht, dass einen das auch tatsächlich verändert in der Bewegung, in der Art, was man kann, in der Welt kann. Und das ist etwas Ähnliches, was geschieht beim Bücherlesen, wo Sie zum Beispiel üben, das Denken anderer immer wieder anzuziehen und auch auszuziehen, ohne dass Ihnen groß was passiert.
Ihr Buch, das hat einen ungewöhnlichen Klappentext, der einem jedenfalls jetzt nicht erklärt, was das für ein Buch ist, worum es geht. Aber der Klappentext schließt mit einer Ankündigung, nämlich wenn man Ihr Buch jetzt gelesen hat, vermutlich werden Sie künftig anders lesen, steht dann da. Was würden Sie sich denn wünschen oder vorstellen, wie anders können wir lesen in Zukunft?
Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich ja nicht weiß, wie Sie lesen. Und das meine ich ganz ernst, das ist kein Scherz. Aber es ist einfach so, in dem Moment, wo man mehr sich beobachtet und mehr weiß darüber, was eigentlich im Lesen geschieht, und das ist nicht das, was man in der Schule lernt, je mehr man darüber weiß, desto mehr achtet man künftig drauf und vielleicht entwickelt man auch mehr Spaß daran. Es gibt ja viele Menschen, die aus guten Gründen Angst vor Büchern und vorm Lesen haben. Das kann sprachliche Gründe haben, das kann lesetechnische Gründe haben. Das kann aber auch wirklich üble Schulerfahrungen sein, nicht? Dass man das mit Pflicht verbindet oder so etwas. Und indem man sich wirklich klar macht, ich bin erwachsen, ich muss das nicht, ich kriege keine Noten dafür, es ist nicht mein Beruf, ich muss keine Rezension schreiben, es ist meine Lebenszeit hier. Wie mache ich das Beste daraus, was zwischen mir und diesem Text geht? Dann, glaube ich, hat man mehr davon und man wird diesen Gedanken über sich und als Leser nicht wieder los. Und das ist das, was erfahrungsgemäß hilft, dass sich die Dinge ändern.
Das sagt Bettina Stangnet. Ihr Buch heißt Club der Dilettanten, warum niemand Bücher wirklich versteht, aber trotzdem jeder beim Lesen lernt. Das ist im Rowohlt Verlag erschienen mit 256 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ja, es war mir ein Vergnügen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Unser Herz, das schlägt so ungefähr 100.000 Mal an einem einzigen Tag. Was für eine Menge. Und wenn man dann noch ausrechnet, wie oft das Herz in einem langen Leben schlagen muss, nämlich weit über 3 Milliarden Mal, dann wird einem doch ganz anders zumute. Bisschen ehrfürchtig auch. Und das ist gut, mehr zu wissen über unser zentrales Organ und mehr darüber lernen können junge Menschen, aber auch ältere, mit dem Buch Das Herz, Wissen, Mythen und ganz viel Liebe. Das ist ein Buch der Illustratorin Noemi Fabra, die lebt in Barcelona, und meine Kollegin Dina Netz hat dieses Herzbuch für uns studiert. Dina Netz aus unserer Literaturredaktion. Hallo Dina, grüße dich.
Guten Morgen, Frank.
Wie ist es dir denn ergangen mit dem Buch? Bist du angetan davon oder eher nicht so?
Total angetan tatsächlich. Ich dachte erst so, naja, so ein Buch über ein einziges Organ, ist das nicht so ein bisschen wenig? Aber Noemi Fabra, die hat wirklich viel, viel mehr in das Buch reingesteckt, in dieses Sachbuch, als nur Infos über diesen Muskel in unserer Brust, der das Blut durch den Körper pumpt.
Das wird ja empfohlen für Menschen ab 6 Jahren, dieses Buch, also auch für sehr junge Menschen. Wie geht Noemi Fabra das Thema Herz da an für diese eben sehr jungen Leserinnen und Leser?
Sie beginnt wissenschaftlich, aber das gar nicht trocken, sondern mit vielen wirklich spannenden Informationen, auch für Jüngere. Fabra macht gleich zu Beginn klar, das Herz ist nicht irgendein Organ, es ist das erste, das sich in der Schwangerschaft im Embryo entwickelt, sieht am Anfang allerdings eher aus wie eine Avocado. Und hattest du schon mal drüber nachgedacht, dass das Herz als einer der wenigen Muskeln im Körper nicht vom Gehirn gesteuert wird?
Na? Nee, nee.
Genau, fiel mir dann auch wieder ein, als ich es las, aber nur, das ist so eine Information, da horchen sicherlich auch Erwachsene auf, aber die verstehen natürlich auch Jüngere, die das lesen. Also Kinder erfahren wirklich Wissenswertes, genau wie dann bei den tierischen Herzen, um die es später geht. Man bekommt zugleich einen Eindruck, wie vielfältig die Natur ist dadurch. Oktopusse zum Beispiel haben 3 Herzen, Regenwürmer 5 Herzpaare, Quallen haben gar keins. Aber das Herz ist ja eben nicht nur das zentrale Organ, über das du auch schon gesprochen hast. Es hat auch eine hohe symbolische Bedeutung. Da geht es dann direkt ab in die Kulturgeschichte. In Juden und Christentum hat das Herz erst seit der Renaissance diese hohe Bedeutung. Vorher verehrte man die Lunge als lebensspendendes Organ. Es geht in diesem Sachbuch um die verschiedenen Kulturen und ihre Beziehung zum Herzen, um das Herz in Redewendungen. Nicht zuletzt natürlich um diese ikonisch gewordene Form mit den 2 halbrunden Bögen, die sich dann so in einem V treffen und die ja täglich millionenmal verschickt wird. Diese Herzform, die geht übrigens auf die Form von Efeublättern zurück, sehr wahrscheinlich. Also interessante Informationen, die auch Jüngere gut nachvollziehen können.
So viele Informationen. Ich dachte jetzt bei der Illustratorin Noemi Fabra, dass das vor allem von Bildern leben würde, die aber doch eine wichtige Rolle spielen, oder?
Auf jeden Fall. Also dieses ganze Sachbuch ist in freundlichen Farben gehalten, vor allem in Rot- und Türkistönen, eher matt als leuchtend. Das ist schon mal so angenehm beim Betrachten, weil die Illustrationen sich nicht in den Vordergrund drängen, sondern sie dienen dem Text. Und die Seiten sind abwechslungsreich gestaltet. Mal wird ein Thema auf einer Einzelseite behandelt, dann auf Doppelseiten. Mal ist eine Doppelseite auch in 3 Teile unterteilt. Ist also grafisch sehr abwechslungsreich, ohne dabei unübersichtlich zu werden. Es ist eigentlich auch optisch so klar gegliedert wie inhaltlich. Und diese Illustrationen, die sind digital erstellt. Die erinnern so ein bisschen an Gouachen, an diese Farbe, die sich irgendwo zwischen Ölfarbe und Aquarell bewegt. Sehr anschauliche Bilder, manchmal auch auf eine witzige Weise. Die Größenverhältnisse im Körper zum Beispiel, die verdeutlicht Noemi Fabra mit einer mehrstöckigen Waage. Auf der einen Seite liegen die Organe in den Schalen, auf der anderen das Obst mit demselben Gewicht.
Oh.
Und da sieht man dann das Herz, das ist eher unter den kleineren Organen, wiegt so viel wie eine Pampelmuse. Die menschliche Haut aber bringt es, wenn man sie zusammenknüllen würde, immerhin auf das Gewicht einer Wassermelone.
Keine schöne Vorstellung, die zusammengeknüllte Haut, aber sehr plastisch.
Sieht auch nicht so schön aus.
Ja. Das ist ja sicherlich ein Bild, das sich einprägt. Oder welche Bilder haben sich vielleicht besonders eingeprägt oder welches Bild?
Also besonders originell finde ich, wie Noemi Fabra die Kapitel beginnt. Auf der ersten Seite ist dann nämlich immer so eine Spielkarte zu sehen. Herz gibt es ja auch als Farbe im Kartenspiel. Mhm. Und jetzt sehen diese Karten allerdings immer etwas anders aus, als wir sie so kennen. Ich nehme mal als Beispiel die Herz 4. Da ist also das menschliche Organ in der Mitte der Karte abgebildet. Am Rand der Karte dann das übliche rote Spielkartenherz. Und da es in dem 4. Kapitel genau um diese geometrische Form gehen soll, von der ich schon sprach, diese 2 halben Kreise, die sich in so einem V zusammentreffen, gibt es auch noch Zirkel und Lineal auf dieser Karte. Also diese Spielkarten am Kapitelanfang, die sind, finde ich, witzig und zugleich so sinnstiftend illustriert, weil sie so in einem Bild die verschiedenen Bedeutungsebenen des Herzens als Organ und als Symbol einfangen. Jetzt nur als ein Beispiel von vielen für wirklich gut durchdachte und anschauliche Bilder.
Wenn ich dich so höre, denke ich gleich, will ich auch alles wissen und alles angucken. Also klingt so, als ob ich auch als Erwachsener meine Freude haben kann an dem Buch.
Ja, das freut mich, dass mir das jetzt schon gelungen ist, auch dich neugierig zu machen, Frank. Denn das ist ja im Idealfall so. Also Kindersachbücher, die beschäftigen sich ja oft mit komplexen Themen, die sie einfach und anschaulich erklären. Und wenn das gelingt, dann finde ich, sind sie immer auch für Erwachsene interessant. Und das ist bei diesem Buch über das Herz absolut der Fall. Also allein schon wegen der künstlerischen Gestaltung, die man gerne ansieht, aber auch, weil man als Erwachsene viel lernen kann, schon mal gelernt, es eben übersichtlich in Erinnerung gerufen bekommt. Das Buch richtet sich ja erstmal an Kinder ab ungefähr 6 Jahren, Grundschulalter. Und bei den Texten, da würde ich sagen, die sind zum Teil vielleicht mit etwas zu komplexen Begriffen formuliert. Insofern ist es ohnehin gut, wenn die Kinder, die dieses Buch über das Herz in die Hände bekommen, von einem Erwachsenen begleitet lesen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass alle was davon haben.
Das Buch Das Herz, Wissen, Mythen und ganz viel Liebe von Noemi Fabra. Aus dem Spanischen wurde das übersetzt von Antje Riley. Im Knesebeck Verlag ist es erschienen mit 48 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Wie gesagt, die Empfehlung ab 6 Jahren. Vielen Dank an unsere Kritikerin Dina Netz.
Sehr gern.
Straßenkritik.
Hi, ich bin Justine. Und ich habe Freischwimmen von Caleb Asuman-Nelson gelesen. Und ich glaube, das Buch ist die schönste Beschreibung von Liebe, die ich kenne. Die Art, wie er schreibt, weil er einen direkt anspricht. Ich würde sagen, poetisch, wie ein ganz, ganz langes Gedicht. Der Hauptdarsteller lernt eine Frau kennen. Es ist seine beste Freundin für eine lange Zeit. Und er entwickelt aus Freundschaft Liebe. Und es ist im Grunde eine ganz, ganz kleine Geschichte, die uns allen passieren könnte. Aber die Art, wie er darüber schreibt und wie er Worte benutzt, macht es so groß. Und er spricht nicht nur über Liebe, sondern auch über schwarze Kultur in London. Und er spricht viel über Musik, die Musik, die dort ansässig ist, die Musik, die ihn berührt hat. Es geht auf jeden Fall um die Liebe zur Kultur und zu den eigenen Menschen aus der Community.
Die schönste Beschreibung von Liebe, sehr interessant, der Roman Freischwimmen von Caleb Asuman-Nelson. Justine hat diesen Roman in Hamburg gelesen. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Nikolaus Schweder-Schreiner. Erschienen ist es im Kamper Verlag mit 210 Seiten. Der Preis 20 Euro. Die 90 Jahre alte Kultur- und Literaturzeitschrift Aufbau, die startet jetzt neu mit einem neuen Layout, einem täglichen Online-Auftritt und mit einem neuen Herausgeber, das ist der Publizist Michel Friedmann. Die Zeitschrift, die wurde 1934 in New York gegründet von Menschen, die aus Nazi-Deutschland geflüchtet waren. Damals war der Aufbau für Deutschsprachige im Exil so eine Art zweite Heimat. Und wenn man sich die Autorenliste dieser Zeitschrift aus der Zeit anguckt, die ist sehr beeindruckend. Hannah Arendt hat dazu gehört, Albert Einstein zum Beispiel, Leon Feuchtwanger, Thomas Mann unter anderem. Und jetzt haben wir den neuen Aufbau-Herausgeber am Telefon. Guten Tag, Herr Friedmann, grüße Sie.
Guten Tag.
Was hat Sie denn dazu bewogen, jetzt diese Aufgabe zu übernehmen, der neue Herausgeber zu werden beim Aufbau?
Man muss sagen, dass der Aufbau kontinuierlich weiter publiziert worden ist in den letzten 20 Jahren bei der Schweizer Jüdischen Medien AG, die auch die Eigentümerin ist. Aber wir haben uns jetzt 90 Jahre Aufbau im Umfeld der Realitäten, in der wir uns befinden, nämlich ein Wachsen an autokratischen Staaten, ein Wachsen des antidemokratischen, ob primär Rechtsextremismus, Linksextremismus oder Islamismus, in einer Zerbröselung der Überzeugung, dass was auch immer Freiheit und Demokratie an Belastung und Verantwortung bringt, aber Freiheit und Belastung einerseits ist gleichzeitig auch die Freiheit zum Menschsein. Wir haben uns überlegt, dass in einer Zeit, in der das Menschsein wieder von einigen Gruppen definiert werden soll, wer ist eigentlich ein Mensch? Wir haben uns 90 Jahre nach Aufbau und 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz also entschieden, dass wir dieses wunderbare Heft und die Idee der Exilanten, der Migranten mit Kultur, mit Nachdenken, mit Fühlen, mit Essays, mit dem kräftigen Mittel des Wortes wieder doch deutlicher relaunchen und in den Mittelpunkt stellen und vor allen Dingen Autoren und Autorinnen, Künstler und Künstlerinnen, Intellektuelle und Intellektuellerinnen dieses Instrument zur Verfügung stellen, damit sie schreiben, damit sie nachdenken und damit sie Berührung mit Lesern und Leserinnen haben.
Essay haben Sie jetzt genannt als Hauptform. Wird das so die bestimmende Form sein für den neuen Aufbau?
Ja, wir sind 8-mal im Jahr in Erscheinung und wir wollen ganz bewusst, dass dies eine Option ist, ein Ort ist, wo Menschen, ob wie gesagt Künstler, Intellektuelle, ein bisschen mehr Raum haben, um ihre Gedanken auszuführen, ihre Texte zu schreiben oder wie jetzt im ersten Heft Gerhard Richter, 6 Seiten werden original abgedruckt von seinen Bildern aus Birkenau, die ja im Bundestag auch hängen. Also längere Strecken zu machen, sowohl Fotostrecken, Bilderstrecken und Textstrecken. In Ruhe soll das Heft gelesen werden können. Wir erscheinen, wie gesagt, 8-mal im Jahr, also alle 6 Wochen. Und für uns ist es wichtig, dass der Aufbau ein Ort der Menschlichkeit ist, ein Ort, in dem das Menschliche verhandelt und gedacht wird, denn vom Unmenschlichen sind wir momentan deutlich viel zu viel und mittlerweile machtvoll konfrontiert. Und ein letztes noch, es ist auch das Gegenangebot des Social Medias. Wir erscheinen im Papier, aber wir erscheinen natürlich auch im Netz. Und wir wollen der Lüge etwas entgegensetzen. Denn es gibt ein paar grundlegende Haltungen und Wahrheiten, die durch die Lüge momentan angegriffen werden. Aber Lügen und die Lüge statt dem Wissen einzuführen und das Wissen als Voraussetzung für das Denken bedeutet den Menschen wieder in Unmündigkeit bringen zu wollen und damit autoritären Glaubenskräften mehr Macht zu geben. Wir wollen dem Denken, dem Nachdenken und dem Fühlen Raum geben.
Die Zeitschrift heißt im Untertitel Jüdisches Monatsmagazin. Was bedeutet jetzt das Jüdische für so eine Zeitschrift, die in der Schweiz erscheint?
Wir sind ein internationales Magazin, wir sind transatlantisch, Sie haben es angedeutet. Als eben so viele Migranten vor den Nazis, deutsche Migranten, fliehen mussten, ein paar Namen wie Hannah Arendt und Einstein haben sie genannt, hat sich in Amerika eine Community zusammengetan, die der Aufklärung und den Menschenrechten und damit dem liberalen Judentum verpflichtet sind. In unserer Zeitschrift haben immer Juden und Nichtjuden heute aus auch natürlich Muslime geschrieben oder auch Atheisten. Und dieses Magazin ist ein Melting Pot derjenigen, die eine Welt bauen wollen, die aus der Aufklärung entstanden ist, aber noch lange nicht angekommen ist. Wir haben gestern, wie gesagt, 80 Jahre die Befreiung von Auschwitz gedacht. Schauen wir uns das doch mal an. Ist der grüne Rasen der Demokratie und der Demokraten, der ja auf einen braunen Boden gelegt wurde, wirklich schon so verwurzelt? Oder kann man ihn leicht rausreißen? Wir sehen es in Ungarn, wir sehen es in Österreich. Wir sehen es aber auch bei einer Demokratie wie in Amerika, wo die Prinzipien der Menschlichkeit und der Menschenrechte und der Menschenwürde mit Füßen getreten werden. Es ist ein ganz wichtiger, wenn auch kleiner Beitrag, ein Mosaikteil in diesen Aktivitäten mit dem Aufbau eine Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen miteinander kommunizieren und lesen und unter Umständen dadurch ermutigt werden. Ja, Freiheit ist wunderschön. Die Gedanken sind frei, Kultur ist frei. Übrigens, wer sich mit der AfD und anderen Parteien sympathisiert, muss eins wissen. Kultur ist das Erste, was sie abschaffen. Die Pressefreiheit, das Zweite, der Rechtsstaat, das Dritte. Und am Ende kann man nicht mehr sagen, was man denkt. Und damit ist der Mensch in seiner Vielfalt und in seinem, wie ich finde, Wunderbaren eingeschränkt. Und ganz ehrlich gesagt, ich möchte in Freiheit leben und dort, wo wir einen Ort schaffen können, wo das andere wollen und damit auch Leser und Leserinnen entstehen, dann ist es das alles wert.
So ein Ort soll die Zeitschrift Aufbau weiter sein. Die startet neu, diese Zeitschrift, mit Michel Friedmann als neuem Herausgeber. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.